Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. €800 Milliarden will die Europäische Union zur Aufrüstung der Mitgliedstaaten bereitstellen. Rearm Europe nennt sich das Programm. Europa soll in Sachen Verteidigung auf eigenen Beinen stehen. Wir sprechen heute darüber, ob Österreich vom europäischen Aufrüstungsprogramm profitiert und was sich beim Bundesheer seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs verändert hat. Und darüber, ob die neue liberale Außenministerin womöglich an der Neutralität rütteln könnte. Martin Schiederer, du bist Redakteur in der Standard Innenpolitik und Chronikredaktion und beschäftigst dich sehr viel mit dem österreichischen Bundesheer und Verteidigungsfragen. Jetzt schaut es so aus, dass mit der Amtsübernahme von Donald Trump die USA darauf zusteuern, sich militärisch immer mehr aus Europa zurückzuziehen, und Europa reagiert darauf, indem es sich selbst besser aufstellen möchte. Zum Beispiel hat die EU-Kommission ein Programm ins Leben gerufen, das nennt sich Rearm Europe. Was kannst du uns denn dazu sagen? Was wissen wir da bisher darüber?
Es gibt viele Details, die wir darüber noch nicht wissen. Was wir wissen ist, die EU-Kommission möchte ein Programm namens Rearm Europe eben starten. Noch ist es nicht gestartet und die genaue Umsetzbarkeit ist noch ein bisschen unklar. Der Wille ist natürlich schon authentisch und die Pläne sind grundsätzlich schon einigermaßen konkret. Also der Hintergrund ist, die EU-Kommission sieht das, was wir alle sehen. Die USA haben sich eigentlich auch schon unter der Präsidentschaft von Obama und in der ersten Amtszeit Trumps und auch schon unter Joe Biden zunehmend aus internationalem Engagement zurückgezogen. Spätestens jetzt in Trumps zweiter Amtszeit können wir das nicht nur sehen, sondern quasi irgendwie jeden Tag live miterleben. Die USA sind, kurz gesagt, kein verlässlicher Verbündeter mehr in der NATO und damit kein zuverlässiger Schutz mehr für Europa. Das heißt, Europa reagiert darauf, indem er versucht, sich sicherheitspolitisch stärker aufzustellen, quasi um für die eigene Sicherheit besser sorgen zu können. Dazu gibt es jetzt diese Initiative der EU-Kommission und von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die man eben Rearm Europe getauft hat. Kern der Idee ist, die EU-Mitgliedsländer sollen bei einer schnellen Aufrüstung während der nächsten 4 Jahre von der EU unterstützt werden. Und zwar so, dass die Nationalstaaten ihre Verteidigungsbudgets in diesen kommenden 4 Jahren um insgesamt 800 Milliarden Euro erhöhen können, also alle gemeinsam. Und das zusätzlich zu den schon eingeplanten nationalen Budgets. Diese 800 Milliarden müssen natürlich finanziert werden. Das soll nicht funktionieren, zum Beispiel durch höhere Abgaben der einzelnen EU-Staaten an die EU, weil das wäre dann eine Art Nullsummenspiel, wenn man sich das quasi wieder selbst finanzieren würde. Und es soll auch keine neuen gemeinsamen Schulden der EU-Mitglieder geben. Also man will nicht zusammen neue Schulden aufnehmen, sondern die Idee der Kommission ist, dass man das Geld über billige Kredite beschafft, mittels auch Investoren an den internationalen Finanzmärkten. Und in diesem Konzept müssten die Mitgliedsländer nur mehr Garantien dafür übernehmen. So ähnlich hat man das auch schon in der Pandemie gemacht, beim Wiederaufbaufonds, eigentlich nach der Corona-Pandemie. Diesmal bei Rearm Europe ist, wie gesagt, das Konzept auch schon recht konkret. Die genaue Umsetzbarkeit ist aber deswegen auch unklar, weil die Interessenslage der EU-Mitglieder im Unterricht unterschiedlich ist. Also nur zum Beispiel, Ungarn hat unter Viktor Orban ja eine bekannte Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und Ungarn war dementsprechend von Anfang an ziemlich gegen diese Aufrüstungspläne der EU-Kommission.
Was heißt das jetzt aber konkret für Österreich? Österreich könnte mehr Geld bekommen von der EU als bisher vorgesehen. Verstehe ich das richtig?
Grundsätzlich ja. Im Verteidigungsministerium in Wien ist man aber noch ein bisschen abwartend. Erstens, weil die Umsetzung dieses gesamten Rearm Europe Plans eben noch nicht gesichert ist. Und zweitens, weil fraglich ist, ob Österreich konkret überhaupt einen Nutzen davon hätte. Man geht nämlich davon aus, dass der Großteil der EU-Staaten zwar von diesem Programm profitieren würde, ein paar wenige, darunter eben auch Österreich, aber möglicherweise nicht, weil diese paar Länder selbst eine hohe Bonität haben, die quasi gut genug ist, dass man selbst günstige Kredite bekommt Und daher wären diese Länder nicht auf dieses gemeinsame EU-Programm angewiesen, höchstwahrscheinlich.
Okay, das heißt, man würde den Umweg über die EU sich sparen.
Genau so kann man das sagen. Ne?
Mhm. Die Sicherheitslage in Europa hat sich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verändert und spätestens damit hat man in Europa auch begonnen, sich wieder mehr mit Verteidigung zu beschäftigen, so auch in Österreich. Und da gab es schon in der letzten Regierungsperiode einen Aufbauplan von der damaligen und jetzigen Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Wo wurde denn da in Österreich schon aufgerüstet?
Also den Plan hat man Aufbauplan 2032 plus getauft, weil er eben bis zum Jahr 2032 schrittweise umgesetzt werden soll. Da geht es insgesamt um ungefähr 17 Milliarden Euro an Investitionen. Wir haben jetzt 2025, den Plan gibt es seit ungefähr 2 Jahren. Das heißt, wir stehen eher noch am Anfang dieses Plans, heißt auch, der Großteil der Beschaffungen steht noch bevor. Ein kleinerer Teil ist schon gekauft worden. Grundsätzlich ist es so, der Plan, in welchen Bereichen man aufrüsten will, in welchen Waffengattungen und ungefähr was man kaufen will, ist relativ konkret ausgearbeitet. Welches Gerät jetzt aber genau beschafft wird, das heißt, welche Modelle, welche Typen, ist in vielen Bereichen noch offen. Zum Beispiel steht die Beschaffung der Eurofighter-Nachfolger an. Die müssen nämlich zwischen 2032 und spätestens 2037 außer Betrieb genommen werden. Vereinfacht gesagt, weil sie dann nicht mehr zuverlässig fliegen können. Und Österreich braucht bis dahin neue Abfangjäger. Da muss die neue Bundesregierung jetzt in dieser Legislaturperiode die Typenentscheidung treffen, die noch nicht getroffen ist. Es gäbe also die Möglichkeit, neue Eurofighter zu kaufen, eine neue Version, ein neues Modell. Aber es gibt auch verschiedene andere Flieger, die zur Auswahl stehen und die sich das Bundesheer vorstellen könnte. Da ist zum Beispiel der amerikanische F-35 von Lockheed Martin, aber auch die Rafale aus Frankreich oder die schwedischen Gripen. Also die Abfangjäger sind einer der größten Brocken von dem, was noch beschafft werden muss. Da geht es um mehrere Milliarden Euro jedenfalls. Ein anderer sehr großer Brocken, der noch ansteht, ist Sky Shield. Auch die neue Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsprogramm jetzt dazu bekannt, dass Österreich teilnehmen soll. Die FPÖ wollte im Fall einer Regierungsbeteiligung ja daraus aussteigen. Sky Shield ist grundsätzlich eine gemeinsame Einkaufsplattform von europäischen Ländern, mit der man gemeinsam Raketensysteme zur Luftverteidigung kaufen will. Und der Hintergrund ist, dass das gemeinsam günstiger geht, als wenn einzelne Länder das allein machen würden. Sky Shield könnte durch diesen Rearm Europlan der EU jetzt eventuell ein bisschen beschleunigt werden. Noch ist aber, das muss man dazu sagen, gar nicht entschieden, welche Raketensysteme man überhaupt kaufen will. Das heißt, auch da müsste noch die Typenentscheidung quasi getroffen werden. Was Österreich schon gekauft hat jetzt in den vergangenen Jahren, sind unter anderem neue Transportmaschinen fürs Bundesheer, die in den nächsten Jahren dann auch geliefert werden. Die werden die alten Herkules-Transporter ersetzen, die noch aus den 1960er Jahren sind. Und weil sie so veraltet waren, ständig irgendwelche technischen Defekte gehabt haben. Da gab es einen fürs Verteidigungsministerium sehr peinlichen Vorfall, als man nach dem Terroranschlag der Hamas in Israel Österreicherinnen und Österreicher aus Tel Aviv ausfliegen wollte, per Herkules-Maschine, konnte die Maschine nicht starten, weil sie wieder mal einen technischen Defekt gehabt hat. Sonst hat man zum Beispiel die Panzerflotte modernisiert. Man hat zusätzlich einen Großauftrag für mehr als 200 gepanzerte Pandur-Truppentransporter unterschrieben, landläufig Radpanzer. Das umfasst 2 Milliarden Euro. Man hat neue Trainingsflugzeuge für die Abfangjäger gekauft, viele neue Hubschrauber zum Beispiel, man hat die Sturmgewehre modernisiert und dann auch so Dinge wie neue Kommunikationssysteme, neue Uniformen für die Truppe, neue Kampfstiefel, wie man sie nennt.
Es ist also doch schon einiges passiert, viele Entscheidungen stehen aber trotzdem noch an. Jetzt ist es, glaube ich, allgemein bekannt, dass sich Österreich alleine nicht verteidigen könnte im Ernstfall. Aber wie steht denn das Land jetzt nach dieser ersten Aufrüstungsphase da?
Genau wie du sagst, also davon, dass Österreich sich selbst gegen größere Angriffe verteidigen könnte, kann keine Rede sein. Das, muss man sagen, wäre auch nach der vollständigen Umsetzung dieses Aufbauplans im Jahr 2032 so. Jedenfalls, wenn wir von konventionellen Angriffen einer staatlichen Armee reden, so wie man es jetzt im russischen Angriffskrieg in der Ukraine eben zum Beispiel sieht. Da würde Österreich natürlich die Ausstattung und das Gerät fehlen. Also wir sind immer noch ein 9 Millionen Einwohnerland, eins der kleinsten in Europa. Im Falle eines konventionellen Angriffs wären wir also natürlich von den europäischen Verbündeten und von der EU-Beistandspflicht abhängig. Da muss man allerdings dazu sagen, ein konventioneller Angriff auf Österreich ist jetzt nicht das wahrscheinliche Szenario. Wir wissen ja auch geografisch, würde Russland Österreich zum Beispiel mit Bodentruppen angreifen wollen, wovon ich nicht ausgehe, dann ginge das ja nur, wenn Russland vorher ein NATO-Mitgliedsland angreift, also quasi auf dem Weg nach Österreich. Und dann würde bekanntlich der NATO-Bündnisfall eintreten. Das heißt, alle anderen NATO-Mitglieder müssten diesem einen angegriffenen NATO-Land zur Hilfe eilen. Das alles ist, wie gesagt, nicht das erste Szenario, mit dem wir jetzt kalkulieren sollen oder müssen. Ein bisschen anders schaut es aus bei den sogenannten hybriden Angriffen. Dazu gehören eben so Dinge wie Desinformationskampagnen, Cyberattacken, auch so Dinge wie kleine Sabotagetrupps oder Spezialeinheiten, Söldnertruppen, die man gegebenenfalls irgendwo hinschickt. Und was russische Desinformation und Cyberangriffe angeht, ist Österreich auch jetzt schon ein Ziel. Das bestätigt auch das Bundesheer bzw. die österreichischen Nachrichtendienste. Insofern geht es im Aufbauplan zwar schon auch darum, in allen Waffengattungen wieder einen Grundstock aufzubauen, den Österreich de facto nicht hatte. Aber ein wesentliches Ziel ist, dass man sich in diesen hybriden Szenarien eben besser verteidigen kann, weil da einfach die unmittelbarere Bedrohung davon ausgeht. Da sind wir jetzt eben noch im Aufbau. Wie gesagt, der Plan geht bis 2032, aber grundsätzlich sicher mal auf ganz gutem Weg.
Über diese Szenarien, die du gerade schon angesprochen hast, was im Ernstfall passieren würde, da haben wir schon mal in unserem Schwester-Podcast Inside Austria genauer darüber gesprochen. Wir verlinken die Folge auch in den Shownotes. Martin, du hast schon das neue Regierungsprogramm angesprochen. Steht da noch irgendetwas drinnen, was wir jetzt noch nicht gestreift haben?
Im Wesentlichen steht da drin, dass sich die drei Parteien, ÖVP, SPÖ und NEOS, zur schon geplanten Aufrüstung bekennen. Also konkret zur konsequenten Abarbeitung, wie sie es formulieren, dieses Aufbauplans. Da wird explizit die Teilnahme an SkyShield und eben auch die Eurofighter-Nachbeschaffung erwähnt. Was auch noch wichtig ist, und darüber haben wir noch nicht gesprochen, man hat auch festgeschrieben, dass man das Verteidigungsbudget langfristig erhöhen will, und zwar bis 2032 auf 2% des Bruttoinlandsprodukts, des BIP. Im letzten Jahr, 2024, ist es noch knapp unter 1% des BIP gelegen. Das heißt, man will es innerhalb von 8 Jahren verdoppeln.
Jetzt ist mehr Geld das eine. Die andere Frage ist, ob man dann die europäische Rüstungsindustrie überhaupt auch im gleichen Tempo anpassen kann. Ich stelle mir vor, das dauert dann doch einige Zeit. Also kann Österreich, selbst wenn es das Geld dazu hätte, überhaupt mehr Waffen kaufen?
Ja, und das tut Österreich ja schon. Bei der Frage, wie schnell das geht, ist man natürlich auch von den Lieferzeiten der Hersteller abhängig. Nachdem jetzt ganz Europa quasi gleichzeitig aufrüstet, sind die Auftragsbücher der Hersteller natürlich voll. Das kann einerseits die Lieferzeiten logischerweise verlängern. Andererseits, wenn mehrere EU-Länder jetzt gemeinsam beschaffen, also gemeinsame Großaufträge vergeben, kann sich das natürlich günstiger auf die Lieferzeiten auswirken. Jedenfalls geht es so schneller, als wenn Österreich das jetzt im Alleingang versuchen würde, während zig andere EU-Länder gerade genau dasselbe machen, auch im Alleingang.
Es wird mehr investiert. Martin, wer profitiert denn davon eigentlich am meisten?
Also wenn man der Argumentation des Verteidigungsministeriums folgt und auch anderen Verteidigungsressorts in anderen Ländern, dann profitieren wir alle davon, weil wir dadurch sicherer werden. Ich würde jetzt dieser Argumentation nicht grundsätzlich widersprechen, weil Tatsache ist, dass mit Putin ein unberechenbarer Machthaber in Russland sitzt und dass seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine bzw. seit der Vollinvasion der Ukraine die Bedrohungslage für Europa sich sicher intensiviert hat. Und die Grundidee von Rüstung ist ja, dass man in einen Bereich ziemlich viel Geld investiert, wo man darauf hofft, dass man den nie im Ernstfall einsetzen muss, also Waffen, Ausrüstung und so weiter. Also es geht ums Prinzip der Abschreckung und in der aktuellen geopolitischen Lage wird sich keine europäische Regierung leisten können, in Wahrheit nicht mehr in diese Abschreckung zu investieren, außer sie sind unter Putin-Einfluss. Ansonsten profitieren natürlich die Streitkräfte selbst, weil die jetzt mehr Geld zur Verfügung haben, mehr in Ausrüstung investieren können, ihre eigene Infrastruktur verbessern. Das werden zum Beispiel in Österreich auch viele Kasernen jetzt saniert, die zum Teil wirklich sehr baufällig schon waren. Ansonsten könnte die europäische Wirtschaft profitieren, wenn man jetzt zum Beispiel viel europäisches Gerät kauft. Also im Sinne eines Konjunkturprogramms könnte das die europäische Wirtschaft beleben. Und wer auf jeden Fall von europäischer Aufrüstung profitiert, das hat jetzt auch gerade eine aktuelle Studie gezeigt, sind die USA. Die sind nämlich der größte Exporteur von Rüstungsgütern der Welt und circa 60% der europäischen Rüstungsausgaben sind in letzter Zeit in die USA geflossen.
Dann hoffen wir mal, dass dieser Sektor nicht von dem aktuellen Zollkrieg betroffen sein wird. Wir haben es schon mehrfach gestreift. Österreich ist ein neutrales Land, trotzdem beteiligt es sich zum Beispiel an Initiativen wie Sky Shield. Wie positioniert sich Österreich denn generell gegenüber der EU-Verteidigungspolitik?
Also insgesamt natürlich schon ein bisschen schwammig, aber zum Beispiel Beschaffungen gemeinsam mit anderen Ländern widersprechen nicht der Neutralität. Konkret auf die Ukraine bezogen ist die Linie, man unterstützt die Ukraine nicht selbst mit Waffenlieferungen. Das kann ein neutrales Land nicht. Und man lässt keine Waffentransporte durch Österreich zu. Humanitäre Hilfe ist aber zum Beispiel möglich.
Martin, über das Verteidigungsministerium haben wir schon gesprochen. Was jetzt aber Verteidigung und Außenpolitik angeht, ist natürlich auch noch das Außenministerium ein Faktor. Beate Meinl-Reisinger von den NEOS ist neue Ministerin. Und wir wissen, dass die NEOS in puncto Neutralität etwas anders vielleicht eingestellt sind. Oder auch was die EU angeht, sie plädieren zum Beispiel auch für ein gemeinsames Heer. Könnte es da einen Kurswechsel geben?
Man muss zunächst sagen, dass im Regierungsprogramm sich die drei Parteien klar zur Neutralität bekennen. Das heißt, da ist nichts anderes geplant. Die NEOS sind aber, genau wie du gesagt hast, die Partei in Österreich, die am ehesten eine Debatte über die Neutralität anstoßen, beziehungsweise über einen möglichen NATO-Beitritt in der Zukunft. Einzelne bei den NEOS machen das auch ganz offen, zum Beispiel der Nationalratsabgeordnete Veit Dengler, der schreibt auch permanent auf Social Media, dass er glaubt, die Neutralität ist ein Auslaufmodell, die schützt uns schon lange nicht mehr, damit belügen wir uns eigentlich und wir sollten der NATO beitreten. Meinl-Reisinger als Parteichefin ist dann nicht explizit und fordert einen NATO-Beitritt und wie gesagt, im Regierungsprogramm hat man sich auch zur Neutralität bekannt. Ich glaube, es wird insgesamt ziemlich stark von der Entwicklung in der Ukraine abhängen, beziehungsweise wie die Auswirkungen auf Europa dann sind. Wenn sich abzeichnet, dass sich die Sicherheitslage für Europa zunehmend zuspitzt, dann könnte es natürlich sein, dass eine Debatte in Österreich über einen NATO-Beitritt auch noch in dieser Legislaturperiode ein bisschen mehr in Gang kommt. Derzeit gibt sie de facto nicht und der Hintergrund ist, dass wir immer wieder sehen in Umfragen 70-80% der Befragten in Österreich sind für die Neutralität und gegen einen NATO-Beitritt. Das heißt, die Neutralität ist sehr beliebt und keine politische Partei will das wirklich offen angreifen, weil man weiß, dass man damit nichts zu gewinnen hat, sich höchstens in der Bevölkerung unbeliebt macht. Dazu kommt, dass man die FPÖ als entschiedenen Gegner eines NATO-Beitritts jetzt als scharfe Oppositionspartei hat und jede Debatte in Richtung NATO-Beitritt wird die FPÖ sofort nützen, wird sich da draufsetzen und ich glaube, das macht es für die anderen Parteien, speziell jetzt für die drei Regierungsparteien, sicher noch unattraktiver, eine Debatte darüber überhaupt zu führen.
Stichwort Ukraine und Beate Meinl-Reisinger. Sie ist heute zu ihrem ersten Besuch in Kiew. Darüber sprechen wir gleich noch im Meldungsüberblick. Vorher sage ich aber dir vielen Dank für den Besuch im Studio, Martin Schiederer.
Danke für die Einladung.
Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards gern unterstützen möchten, dann geht das am einfachsten als AbonnentIn. Aktuell gibt es da auch ganz besondere Angebote, denn wir feiern 30 Jahre der Standard.at. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger von den NEOS ist heute Freitag zu Besuch in Kiew. Nach Brüssel ist es Meinl-Reisingers zweite Auslandsreise. Ein bewusstes Zeichen, wie die Ministerin sagt. Am Vormittag traf Meinl-Reisinger bereits mit ihrem ukrainischen Amtskollegen zusammen. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz sprach sie davon, dass Österreichs militärische Neutralität keine politische Neutralität bedeutet. Österreich würde außerdem weitere 2 Millionen Euro zum Programm Grain from Ukraine beisteuern. Dabei wird ukrainisches Getreide gekauft und in bedürftige Regionen entsendet. Bezüglich einer möglichen Waffenruhe im Ukraine-Krieg hat sich am Donnerstag der russische Machthaber Wladimir Putin geäußert. Russland fordere einen dauerhaften Frieden, heißt es. Eine Zustimmung an die von den USA vorgeschlagene 30-tägige Feuerpause knüpfte er an Bedingungen. So stellt Putin weiterhin Ansprüche auf ukrainisches Gebiet und fordert, dass die Ukraine eine Waffenruhe nicht nutzen dürfte, um nachzurüsten. Auch sei offen, wie die Waffenruhe kontrolliert werden soll, so Putin. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nannte Putins Bedingungen in seiner abendlichen Videoansprache Manipulation. Zweitens, bei Tesla macht man sich offenbar Sorgen, dass der von US-Präsident Donald Trump ausgelöste Zollkrieg auch den E-Autobauer treffen könnte. Das vom Trump-Verbündeten Elon Musk geführte Unternehmen fordert in einem Brief, dass die Regierung mit diesem Handelskonflikt nicht versehentlich US-Unternehmen schadet. Unterzeichnet hat den Brief allerdings niemand, laut der Financial Times, aus Angst, gefeuert zu werden. Neben Tesla sollen sich bereits hunderte andere Unternehmen aufgrund von Trumps Handelspolitik an das zuständige Handelsbüro gewandt haben. Und noch kurz drittens, das Wetter in Wien spricht heute Freitag vielleicht nicht ganz dafür, aber tatsächlich geht heute die Eissaison ganz offiziell los. Eine Kugel kostet mittlerweile zwischen 2,10 Euro und 3,30 Euro. Jetzt fehlt nur noch das passende Wetter dazu und dann fühlt es sich ja schon fast sommerlich an. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der standard.at. Wer jetzt gern noch einen weiteren Podcast hören möchte, dem empfehle ich zum Beispiel Serienreif, unseren Podcast über Film und Fernsehen. Da ist diesmal der Kabarettist Alfred Dorfer zu Gast. Alle Standard-Podcasts hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, natürlich auch auf der standard.at. Wir freuen uns auch immer, wenn Sie uns Likes und nette Kommentare dalassen. Und falls Sie uns darüber hinaus noch Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Schönes Wochenende. Baba und bis zum nächsten Mal.